Willkommen bei The Future is Open Science, dem Podcast der ZBW. Hier verraten Ihnen interessante Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb, wie es in ihrer täglichen Arbeit Open Science voranbringen. Wir tauchen ein in die Tiefen der Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter und verraten Ihnen handfeste Tipps und Tricks zu Open Science in der Praxis. Ich bin Doreen Siegfried und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Future is Open Science, dem Podcast der ZBW. Wir haben heute den 22. Dezember 2022 und dieses Jahr war gefühlt ein Jahr der Open Science Policies. Deshalb reden wir heute über das Leitbild Leibniz Open Science, über den Entstehungsprozess, Inhalte, Implikationen eines solchen Leitbildes. Und zu Gast ist heute der Vorsitzende der Projektgruppe, die genau dieses Leitbild im Auftrag des Leibniz-Präsidiums erarbeitet hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Klaus Tochtermann.
Guten Morgen beisammen, guten Morgen, Doreen.
Ich stelle einmal kurz unseren Gast vor. Klaus Tochtermann hat 2012 den Leibniz-Forschungsverbund Open Science initiiert, 2014 die internationale Open Science Konferenz ins Leben gerufen, die jetzt seitdem jährlich stattfindet. Klaus Tochtermann ist seit 2020 Vorstandsmitglied der European Open Science Cloud. Und wer jetzt gar nicht weiß, was es damit auf sich hat, dem empfehle ich Folge 12 unseres Podcastes vom September 2021. Bitte da einfach kurz rein und da wird das erklärt. Klaus Tochtermann ist seit Oktober 2022, also seit ein paar Monaten, Mitglied des Wissenschaftlichen Senats der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur, kurz NFDI, und die meiste Zeit seit 2010 auch noch Direktor der ZBW. So viel zur Vorstellung. Man könnte sicherlich noch viel mehr sagen, aber das sind die Themen, die vor allem für das Thema Open Science relevant sind. Wir fangen mal an. Die Leibniz-Mitgliederversammlung hat am 24. November, also vor gut einem Monat, ein Leitbild Leibniz Open Science verabschiedet. Und das Papier soll jetzt eine Orientierung für die Leibniz-Einrichtungen auf dem Weg zu einer offenen Wissenschaftskultur sein. Was heißt denn jetzt genau Orientierung? Was will dieses Leitbild?
Dieses Leitbild hat zum Ziel, zunächst einmal Bewusstsein darüber zu schaffen, dass Open Science eine große Bewegung ist. Und sie möchte Anhaltspunkte geben für die Einrichtungen, um sich in diesem breiten Feld zu positionieren. Also es ist vor dem Hintergrund ein Rahmen und es ist auch so gestaltet, dass sich die Einrichtungen nicht mit Open Science insgesamt befassen müssen, sondern es besteht auch durchaus die Möglichkeit, sich mit einzelnen Dimensionen, die Bezug zu Open Science haben, beispielsweise Open Access oder offene Forschungsdaten zu befassen.
Ja, okay. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass dieses Jahr war wirklich, es gab viele Leitbilder, Policies an den Universitäten und auch die Helmholtz-Mitgliederversammlung hat im September, also kurz vor der Leibniz-Gemeinschaft, eine Open Science-Richtlinie verabschiedet. Und dort wird Open Science zum Standard der Forschungspraxis etabliert. Also das ist ein guter Schritt. Es gibt ganz konkrete Basisanforderungen an die Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft und quantitative Indikatoren, ein Monitoring, vieles andere. Warum hat sich jetzt Leibniz für ein Leitbild entschieden und nicht für eine solche Richtlinie?
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir bindendere Dokumente, die mit Open Science in Bezug stehen, beispielsweise Open Access oder eine Policy für Forschungsdaten oder zur guten wissenschaftlichen Praxis. Und die sind verbindlicher und sind quasi im Kontext von Open Science auch einzuordnen. Der Hauptgrund aber ist, dass in der Leibniz-Gemeinschaft ja mehr als 90 Einrichtungen aus den unterschiedlichsten Disziplinen Mitglied sind. Und es ist also quasi eine sehr heterogene Disziplinlandschaft, die Leibniz abgebildet ist. Und das macht es schwierig, eine Richtlinie tatsächlich vorzugeben, weil sich Open Science doch sehr an den Disziplinen in der Ausgestaltung orientiert.
Ja, okay. Wie sieht es denn eigentlich aus bei den anderen, also bei der Fraunhofer-Gesellschaft, bei der Max-Planck-Gesellschaft mit solchen Leitbildern?
Mir ist nicht bekannt, dass die solche Leitbilder haben, was nicht heißt, dass die Themen, nicht unbedingt, also nicht wichtig sind für die Einrichtungen, aber ein umfassendes Open Science Leitbild oder Richtlinie für Fraunhofer, Max Planck, kenne ich nicht. Es hat auch natürlich damit zu tun, dass diese Einrichtungen einfach unterschiedliche Ziele haben. Also die Fraunhofer Gesellschaft arbeitet ja sehr eng mit der Industrie zusammen. Das muss berücksichtigt werden. Bei der Max-Planck-Gesellschaft geht es sehr stark auf wissenschaftliche Exzellenz. Auch das muss berücksichtigt werden.
Ja, okay. Gehen wir doch einfach mal die unterschiedlichen Handlungsfelder dieses Leitbildes durch. Also das Leitbild empfiehlt, dass die Leibniz-Einrichtung sich institutsintern jeweils über eine Kultur der Offenheit verständigen. Und du hattest ja schon gesagt, es kommen sehr viele, also wir sind da knapp 100 Leibniz-Einrichtungen. Wie kommen denn die internen Erfahrungen von diesen vielen und auch sehr unterschiedlichen Einrichtungen am Ende dann wieder zusammen im Sinne von Best Practice? Also, oder anders gefragt, in welchen Kontexten wird künftig eine Art Best Practice von einer Kultur der Offenheit diskutiert?
Wir haben in der Leibniz-Gemeinschaft das Strategieforum Open Science, das Leibniz-Strategieforum Open Science. Das ist ein Instrument, das eingerichtet wurde auf Antrag vom Präsidium. Und das Leibniz-Strategieforum Open Science, das ist sozusagen das Instrument, in dessen Kontext genau diese Fragestellungen in den einzelnen Handlungsfeldern bearbeitet werden. Hier wird beispielsweise werden Foren angeboten, um Praktiken zur Open Science untereinander auszutauschen. Also ganz konkret wird es ab dem kommenden Jahr eine Veranstaltungsreihe geben, in der genau solche offenen Praktiken aus den Einrichtungen kommuniziert und miteinander ausgetauscht werden. Das ist ein Beispiel für die
Umsetzung. Ja. Okay. Also das heißt, die Leibniz-Institute, die das bei sich schon durchexerziert haben, können sich dort den anderen präsentieren und ihre Erfahrungen teilen.
Genau, so ist der Plan.
Ja. Okay. Und passiert dies dann sozusagen sektionsweise oder in den Arbeitskreisen oder gibt es da nochmal so andere Austauschformate oder läuft es allein über das Strategieforum Open Science?
Das Strategieforum Open Science ist jetzt erstmal das Instrument, um das überhaupt anzustoßen. Also wir werden, wie gesagt, eine solche Veranstaltungsreihe aufsetzen. Die ersten Präsentationen werden von Mitgliedern des Strategieforums gegeben, einfach um mal eine Initialzündung zu haben. In weiterer Folge können sich aber die Institute selbst auch anmelden mit Vortragsthemen. Wie sich das dann weiter ausrollt, kann ich im Moment nicht sagen. Natürlich ist es so, dass wir auch in den schon eben genannten anderen Arbeitsgruppen, heißen sie in der Leibniz-Gemeinschaft, beispielsweise Open Access oder Forschungsdaten, intensive Diskussionen haben, die Bezug zur Open Science natürlich besitzen.
Ja, okay. In dem Leitbild steht, also ich zitiere mal, für die Schaffung von Anreizstrukturen ist eine Veränderung des wissenschaftlichen Bewertungssystems von großer Bedeutung. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen?
Im Moment ist halt die Bewertung des, also der wissenschaftlichen Exzellenz allein am Output im Sinne von Publikationen orientiert und dann Zitationshäufigkeit und Qualität der Zeitschriften. Es gibt seit geraumer Zeit, angestoßen durch die Europäische Kommission, die Reform of Research Assessment. Und darauf nehmen wir indirekt Bezug. Diese Reform of Research Assessment hat eben zum Ziel, nicht nur diese quantitativen Indikatoren für die Bewertung von wissenschaftlichem Output heranzuziehen, sondern auch qualitative und auch jenseits der Publikation. Also beispielsweise bei uns in der Informatik Open-Source-Software, die wir zur Verfügung stellen oder offene Forschungsdaten, die wir zur Verfügung stellen. Jenseits der Informatik gibt es im Wissenschaftssystem weitere Dimensionen, wie beispielsweise wissenschaftspolitische Beratung. An welchen Policy-Dokumenten hat man beispielsweise mitgewirkt? Oder Impact 4 für Forschung und Innovation als ganz wichtiges Thema Wissenstransfer zu nennen. Welche Wissenstransferaktivitäten hat man denn im Wissenschaftssystem geleistet? Und dadurch ist die Idee quasi das Spektrum, den Blumenstrauß an Kriterien entlang derer wissenschaftlicher Output und damit auch Exzellenz gemessen wird, zu vergrößern. Und darauf bezieht sich genau dieses Handlungsfeld.
Und kann man denn davon ausgehen, dass alle der unterschiedlichen Leibniz-Einrichtungen genau diese EU-Diskussion kennen?
Das wird sicherlich auch ein Thema sein, dass wir das in Leibniz hinein kommunizieren. Es hat schon stattgefunden, also das EU-Büro. Claudia Labisch beispielsweise hat darüber berichtet in der Kommission der Infrastruktureinrichtungen und Forschenden Museen, der KIM. Es ist aber sicherlich noch nicht überall verbreitet, was auch damit zusammenhängt, dass Open Science oder diese Bewegungen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Abhängigkeit der Disziplin vonstatten geht. Mhm. Aber es ist eine Kommunikationsaufgabe für die Zukunft. Leibniz selbst hat aber, ist Mitglied in dieser quasi Einrichtung, die jetzt gegründet wurde für die Reform of Research Assessment. Und damit auch in der quasi Initialsitzung, konstituierenden Sitzung dabei und verfolgt das über unser Brüssel-Büro sehr, sehr eng.
Okay, also da gibt es da Prozesse. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das auf diese Richtlinie der Helmholtz-Gemeinschaft. Die schreiben in ihrer Open-Science-Richtlinie, sie werden die Anwendung von Open-Science-Praktiken im Rahmen der Bewertung von Forschungsleistung anerkennen, wertschätzen und auch dazu Anreize für Open-Science-Praktiken schaffen. Warum ist das bei Leibniz anders aufgestellt?
Weil es eben ein Leitbild ist und keine Leitlinie. Okay. Also die Leibniz-Gemeinschaft hat unterschiedliche Abstufungen von solchen Empfehlungsdokumenten, und ein Leitbild ist ein Dokument, das Orientierung stiftet. Eine Leitlinie wäre tatsächlich etwas Verbindliches für die Einrichtungen. Hier haben wir uns, oder das Präsidium hat sich dafür entschieden, mit einem Leitbild zu beginnen.
Ja, okay. Unter dem Punkt Anreizsystem in diesem Leitbild ist auch die Rede von einer Anerkennung unterschiedlicher Rollen und Karrierepfade im Wissenschaftssystem. Was heißt das?
Das heißt, dass wir auch, und wenn ich sage wir, im Grunde alle Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft sich damit befassen müssen, was gibt es denn noch an Karrierepfaden jenseits des Ziels, Professor oder Professorin zu werden? Es gab beispielsweise innerhalb der KIM eine, also Kommission für Infrastrukturen und Forschenden Museen, eine Arbeitsgruppe, die sich damit befasst hat, was sind denn Karrierepfade in den Infrastrukturen, weil nicht immer, wie gesagt, eine Professur am Ende stehen soll. Und nicht alle, die im Wissenschaftssystem bleiben wollen, wollen auf eine Professur. Dem muss man auch Rechnung tragen. Hm. Das ist also der Hintergrund, dass wir uns damit befassen müssen, was sind denn jenseits, wie gesagt, einer Professur Karrierepfade, die man in einer Wissenschaftsorganisation wie der Leibniz-Gemeinschaft entwickeln kann.
Ja, okay, verstehe. Im Leitbild wird auch die aktive Beteiligung in nationalen und internationalen wissenschaftspolitischen Gremien im Kontext von Open Science begrüßt. Gibt es hier auch eine Art Incentive dafür, wenn man tatsächlich sich diese Arbeit ans Bein bindet, sage ich mal?
Naja, also in den Leibniz-Einrichtungen, und damit schaue ich dann doch auf das Thema Evaluierung, gibt es drei verschiedene Bereiche, zu denen sich die Einrichtungen positionieren müssen. Das ist wissenschaftliche Exzellenz, das ist Wissenstransfer und das ist wissenschaftspolitische Beratung. Vor dem Hintergrund ist dort ein Bereich, in dem man sich quasi einbringen kann, auch für Open Science. Die Open Science Bewegung, also Open Science ist ja noch nicht the new normal. Also da gibt es genügend Dinge, die noch zu tun sind. Und ich sagte es in der vorherigen Frage, dass im Kontext der Reform of Research Assessment ja auch anerkannt werden, quasi Outputs, die aus solchen Beratungsgremium entstehen. Beispielsweise, wenn es dort eine Recommendation für Open Science auf internationalem Level gibt, beispielsweise UNESCO, an der man mitgearbeitet wird, dann kann man die eben auch als Output seines wissenschaftlichen Schaffens angeben und nicht nur die wissenschaftliche Publikation in einer hochrangigen Zeitschrift oder hochrangigen Tagung.
Und wie werden die Arbeitsergebnisse, also du hast jetzt schon gesagt, okay, es werden irgendwie Empfehlungen vielleicht erarbeitet in diesen nationalen, internationalen Gremien. Also wie werden die Arbeitsergebnisse aus der Gremienarbeit dann wieder zurückgespielt in die Leibniz-Gemeinschaft, in die AGs, in die einzelnen Gruppen, in die Sektion? Gibt es da schon Austauschformate?
Ja, zum einen ist die Leibniz-Gemeinschaft über verschiedenste Personen in unterschiedlichen Gremien drin. Beispielsweise in Arbeitsgruppen der Allianz-Organisation oder in Arbeitsgruppen europäischer Science-Policy-Organisationen. Auf europäischer Ebene ist das sehr gut koordiniert durchs EU-Büro, das in Brüssel von der Leibniz-Gemeinschaft. Die anderen spielen das in ihre Arbeitsgruppen, Open Access beispielsweise, Forschungsdaten zurück, tauschen sich dort aus. Diese Arbeitsgruppen wiederum sind alle in der vorhin angesprochenen KIM, das sind also Kommission für Infrastruktur und Forschung der Museen, sodass hier also der Informationsfluss wirklich von der Einzelperson über eine themenspezifische Arbeitsgruppe bis hin zu Einrichtungen, die von dem Thema besonders betroffen sind, gewährleistet ist.
Ja, okay. Jetzt hatte ich eingangs gesagt, als ich dich vorgestellt habe, seit 2014 gibt es die Open Science Konferenz als Austauschformat für Best Practice auf internationaler Ebene. Welche Funktion spielt diese internationale Fachtagung im Kontext der Umsetzung des Open Science Leitbildes von Leibniz?
Also zum einen ist es natürlich eine Plattform, um auch kennenzulernen, was tut sich international in dem Themenfeld, einfach um das Spektrum zu öffnen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil es uns doch gelingt, mehrere hundert, vor allem wenn es virtuell stattfindet, Personen aus aller Welt zusammenzubringen. Das ist die eine Rolle. Die andere Rolle ist natürlich auch die, dass wir in der Open Science Tagung Ergebnisse aus Leibniz Arbeitsgruppen, aus Leibniz Projektgruppen hineinspielen können, zur Diskussion stellen können, um dann aufgrund der Rückmeldung genau solche Projektpapiere, Leitbilder weiterzuentwickeln. Also es ist ein Austauschformat, das uns dazu hilft, international im Dialog mit unseren Peers, also mit themenverwandten Expertinnen und Experten zu stehen.
Okay, vielleicht kurzer Werbeblock hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Sie 2023 im Juni noch nichts vorhaben, merken Sie sich doch schon mal vor, da findet die nächste Open Science Konferenz statt. Bei uns in der ZBW, ich würde jetzt gerne mal über die Umsetzung sprechen, weil ich glaube, das ist dann sozusagen das eigentlich interessante Thema. Bei uns in der ZBW haben wir unsere Science Policy Koordinatorin Anna-Maria Höfler, die zusammen mit den jeweiligen Themenverantwortlichen konkrete Ziele und Handlungsfelder besprochen hat, unseres Eckpunktepapieres und sozusagen koordiniert, dass diese dann sukzessive Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Gibt es bei Leibniz ähnliche Modelle? Wie ist hier eigentlich die Umsetzung koordiniert?
Die nochmal, hier spielt an der Stelle das Strategieforum Open Science eine ganz zentrale Rolle. Wir werden in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme machen. Wie weit ist eigentlich Open Science über alle Einrichtungen in der Leibniz-Gemeinschaft entwickelt? Damit man einfach mal weiß, wo stehen wir überhaupt. Mhm. Und dann wird in 2-3 Jahren eine erneute Umfrage gemacht, um zu sehen, was hat sich denn weiterentwickelt. Ja. Das ist also die Methodik, die wir anwenden. Letztendlich ist es dann wirklich in der Hoheit der Einzeleinrichtungen, sich zu dem Thema zu positionieren und zu dem Thema auch Maßnahmen für die eigene Einrichtung zu ergreifen.
Mhm. Okay. Jetzt haben wir schon einige Male das Leibniz-Strategieforum erwähnt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz vorstellen. Was ist das eigentlich? Wer macht da mit? Was hat das für eine Rolle, dieses Leibniz-Strategieforum?
Die Leibniz-Gemeinschaft hat das Instrument eines Leibniz-Strategieforums, das zu unterschiedlichen Themenfeldern, insbesondere die Leibniz-Gemeinschaft bei der Entwicklung des Themenfelds unterstützt. Konkret haben wir seit Anfang 2022 das Leibniz-Strategieforum Open Science. Das heißt, es ist hier ein Verbund von Leibniz-Einrichtungen. Ich glaube, inzwischen aus allen Sektionen sind die Mitglieder, die eben gemeinsam an dem Thema arbeiten. Dann gibt es einen Sprecherinnenkreis, ich glaube 8 Personen, 8 Einrichtungen sind da drin, die eben die quasi Umsetzungsschritte fürs kommende Jahr festlegen und dann auch in Abstimmung, in Rückspiegelung mit dem Präsidium, also es ist immer jemand auch von der Geschäftsstelle dabei, quasi dieses Thema aufgreifen und wie schon vorhin angesprochen, für die Umsetzung verantwortlich sind und konkret mit eigenen Ressourcen die Weiterentwicklung von Open Science unterstützt. Das ist also das Strategieforum. Mhm. Wenn ein solches Strategieforum eingerichtet ist, heißt das schon mal per se, dass das Thema, also konkret Open Science, für das Präsidium in der Leibniz-Gemeinschaft von hoher Bedeutung ist es. Sonst gäbe es einfach kein Strategieforum zu dem Thema. Also das ist schon mal die erste wichtige Message, die mit der Existenz eines solchen Forums festgelegt ist.
Und sieht sich dieses Strategieforum dann als eine Art Dienstleister für die Forschungsgemeinschaft?
Dienstleister würde ich nicht sagen. Dienstleister nicht. Also das liegt auch daran, dass ein Strategieforum per se erstmal gar keine Ressourcen aus der Leibniz-Gemeinschaft erhält. Wir können dann für Einzelinitiativen Anträge stellen, um aus dem Fonds des Präsidiums Mittel zu erhalten. Aber es ist zunächst mal sind es alles Eigenleistungen, die wir auch gern bereitstellen, weil wir alle überzeugt sind vom Thema Open Science. Aber Dienstleistungen hätte eine höhere Verbindlichkeit hinsichtlich der Reaktionsauffähigkeit auf Anfragen und die können wir nicht gewährleisten.
Ja, okay. Welche Rolle nehmen dann bei der Unterstützung hin zu Open Science die Infrastrukturen ein, als ein sich dynamisch oder als dynamisch entwickelnde soziotechnische Strukturen? Gibt es da schon, es gibt ja schon Angebote und Aktivitäten und Services der unterschiedlichen Infrastrukturen. Wie ist hier die Rolle innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft?
Also die Infrastrukturen waren ja auch diejenigen, die das Vorgängermodell des Leibniz-Strategieforums, den Leibniz-Forschungsverbund Open Science, vorangetrieben haben. Wir sind halt die Einrichtung, die dann tatsächlich die Publikation Open Access stellen, die tatsächlich die Forschungsdaten offen oder fair zur Verfügung stellen. Wir sind ja diejenigen, die sich genau darum kümmern, dass wissenschaftlicher Output entsprechend der Open Science Prinzipien verortet wird. Vor dem Hintergrund sind wir natürlich hautnah an dem Geschehen dran und vor dem Hintergrund waren auch in der Vergangenheit die Infrastruktureinrichtungen sozusagen der Nukleus der Open Science Bewegung in Leibniz. Das spiegelt sich auch auf deutscher und europäischer Ebene wider, weil die großen Open Science Initiativen dort sind in Deutschland der Aufbau der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, wo eben Forschungsdaten entsprechend der FAIR-Prinzipien disziplinübergreifend zur Verfügung gestellt werden und auf europäischer Ebene mit der European Open Science Cloud, mit der ein ähnliches Thema bezogen auf Forschungsdaten vorangetrieben. Und das ist auch quasi die Hauptbewegung in Europa, um Open Science zum New Normal zu machen. Infrastrukturthemen, die da behandelt werden.
Ja, okay. Und es gibt ja auch, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ja auch verschiedene Austausch-Dialogformate, die ja auch von den Infrastruktureinrichtungen angeboten werden. Okay, wir hatten jetzt schon den EU-Bezug. Also inwiefern korrespondiert das Leitbild Leibniz Open Science mit ähnlichen Policy Papers anderer Forschungsgemeinschaften?
Wir haben uns natürlich zahlreiche angeschaut, um einfach zu sehen, wie stark verpflichtend, bindend, wie breit kann Open Science aufgestellt werden. Für uns von zentraler Bedeutung waren die UNESCO Recommendations, weil die UNESCO Recommendations eben ein Framework sind für Open Science Policies. Das ist quasi nicht direkt eine Open Science Policy, sondern die stellen Rahmenbedingungen dafür, was eine Open Science Policy berücksichtigen sollte. Und da gibt es dann enge Bezüge zu unserem Leitbild in der Leibniz-Gemeinschaft.
Okay. Du hattest ja gesagt, die Leibniz-Gemeinschaft und alle, die Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft sind, wissen das natürlich, ist eine Gemeinschaft von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Einrichtungen, sehr unterschiedlichen Zuschnitts. Wie genau war der Entstehungsprozess des Leitbildes? Also wie kriegt man so ein Leitbild koordiniert genau in dieser Leibniz-Gemeinschaft?
Der erste Schritt war, dass das Präsidium eine Projektgruppe ins Leben gerufen hat und die Projektgruppe alle relevanten Stakeholder in der Leibniz-Gemeinschaft eingebunden hat. Das ist typischerweise natürlich immer die Sektion, die repräsentiert sind, aber auch der Verwaltungsausschuss und dann themennahe Arbeitskreise, wie beispielsweise Open Access. Das war die Projektgruppe und man hatte mich gebeten, diese Projektgruppe zu leiten. Und dann ging die Arbeit los. Also wir haben uns innerhalb von 1,5 Jahren 9-mal getroffen, übrigens rein virtuell. Also wir hatten uns nie als Gruppe in Präsenz getroffen, weil die Arbeit genau in die Hochphase der Corona-Pandemie fiel. Und in einem ersten Schritt haben wir überhaupt mal unser Selbstverständnis an ein solches Leitbild mit Bezug auf Open Science vereinbart und diskutiert. Das war was wollen wir mit einem Leitbild überhaupt erreichen? Genau die Frage, die wir vorhin hatten. Wie bindend ist es? Wie offen ist es? Was wollen wir quasi inhaltlich berücksichtigen? Nur öffentlich finanzierte Forschung oder auch Forschung? Wir haben auch Leibniz-Einrichtungen, die beispielsweise über Industrie Drittmitteleinnahmen generieren. Ist das auch davon betroffen? Inwieweit wollen wir uns eng andocken an die Citizen Science Bewegung? Oder ist das nicht vielleicht eher Gegenstand für ein eigenes Thema? Das war sozusagen das Framing für die Open Science Policy oder das Leitbild der Leibniz-Gemeinschaft. Im zweiten Schritt haben wir uns damit befasst, welche anderen Dokumente gibt's eigentlich? Das war insofern wichtig, dass natürlich ein Leitbild nicht Empfehlungen machen kann, die beispielsweise konträr stehen zu Empfehlungen aus unserer Open Access Policy innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft. Und das Dritte war dann festzulegen, dass wir den Einrichtungen in Abhängigkeit ihrer Disziplin möglichst viel Freiheitsgrade einräumen wollten, welche der Dimensionen sie jetzt tatsächlich mal angehen. Es muss ja nicht Open Science als Ganzes immer sein. Und vor dem Hintergrund haben wir auch Handlungsdimensionen wie Open Data, Open Educational Resources, Open Infrastructure, Open Software, sodass die Einrichtungen wirklich die Möglichkeit haben zu sagen, ich pick mir eine raus oder zwei oder drei, oder zu sagen, ich nehme das ganze Paket und befasse mich damit. Ja, und dann in weiterer Folge haben wir uns die Handlungsempfehlungen gemacht, die Handlungsfelder gemacht, sind ja keine Empfehlungen, sondern aufgezeigt, wo Felder sind und was man tun kann, beispielsweise Anreizstrukturen oder beispielsweise das Thema Aus- und Weiterbildungsangebote, damit die Beschäftigten in den Leibniz-Einrichtungen quasi über Open Science in den unterschiedlichsten Facetten sich informieren können. Parallel dazu gab es ein Schreibteam, also einfach ein Team von drei Personen, die das immer getextet haben. Und diese Texte gingen dann natürlich immer wieder in die Abstimmung. Ganz wichtig war, dass die Texte in die Sektionen auch gegeben wurden, dass wir in den Sektionen und im Präsidium immer über den Zwischenstand des Leitbilds berichtet haben, sodass Korrekturen für den Fall, wir gehen in die falsche Richtung, frühzeitig stattfinden können. Und als sich dann das Leitbild immer stärker gefestigt hat, ist es in das Präsidium gekommen und dort wurde beschlossen, es den Mitgliedern zur Abstimmung vorzustellen.
Ja, okay. Ja, interessant. Wie wir ja schon besprochen hatten, gibt es in Deutschland mittlerweile etliche Policy Papers, Richtlinien, Leitlinien und so weiter. Was ist deine Vorstellung von wissenschaftlicher Praxis, sagen wir mal, im Jahre 2027, also in 5 Jahren? Was haben wir in ganz Deutschland bis dahin idealerweise erreicht? Also was wäre dein Wunsch?
Also mein Wunsch wäre sicherlich an erster Stelle, dass wir als Nation in Deutschland eine Position zu Open Science haben. Das ist hinreichend kompliziert, weil wir dieses föderale Wissenschaftssystem haben. Wissenschaft ist halt auch Länderaufgabe. Wenn man sich allerdings positioniert zu anderen europäischen Ländern, dann gibt es nur noch wenige, die keine Open Science Policy oder Open Science Roadmap haben. Das wäre also mein Wunsch, dass wir bis 2024 eine Roadmap haben. Was wollen wir noch erreichen? Und das muss ja, also der Diskurs muss erstmal beginnen. Und wenn wir keine Open Science Policy national haben wollen, dann wäre mir wichtig, dass man eine informierte Entscheidung dazu trifft und nicht einfach nichts tut, sondern dass man dann zumindest mal eine Arbeitsgruppe ins Leben ruft, die sich damit beschäftigt, brauchen wir das, wollen wir das, wie kann es aussehen? Und dann ergebnisoffen eventuell auch zum Ergebnis kommt, für Deutschland passt das nicht, wir können das nicht auf nationaler Ebene machen. Aber der Zustand, wie er jetzt ist, dass man sich einfach gar nicht damit befasst und weder eine Entscheidung dafür noch dagegen trifft, der sollte unbedingt geändert werden, weil wir sonst hinter den anderen Nationalstaaten in Europa herlaufen. Und das ist, glaube ich, auf mittlere Frist nicht gut fürs Wissenschaftssystem, weil eben die Europäische Kommission auch mit ihren Framework Programs Open Science immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Und wenn wir für die Wissenschaftseinrichtungen da keine Positionierung, wie wir es ja beispielsweise für Open Access haben, angeben, werden wir irgendwann in den europäischen Förderprogrammen nicht mehr so erfolgreich sein können wie in der Vergangenheit.
Ja, okay. Letzte Frage. Was würdest du empfehlen, woran kann sich ein Leibniz-Institut orientieren, welches sich jetzt auf Basis dieses Leitbildes für eine Open Science Policy entscheidet, eine solche Richtlinie für das eigene Institut aufsetzen möchte? Gibt es schon Best Practice aus der Leibniz-Gemeinschaft? Wo kann man sich orientieren? Mit wem kann man sich gut austauschen? So ganz auf operativer, ganz praktischer Ebene.
Also meine Empfehlung wäre, auf der Webseite der Leibniz-Gemeinschaft in den Bereich des Strategieforums zu gehen. Dort sind Ansprechpersonen genannt. Und das sind ja alles Personen aus Einrichtungen, die eine hohe Affinität zur Open Science haben. Wir haben auch darauf geachtet, dass wir möglichst viele Sektionen im SprecherInnenkreis abgebildet haben, sodass das der erste Zugang wäre. Wir wollen sicherlich in den kommenden Monaten, es wird nicht in ein paar Wochen passieren, auch auf einer Webseite beispielsweise Open Science Practices aus den unterschiedlichen Einrichtungen platzieren. Das braucht aber einen gewissen Vorlauf. Also da kann ich nicht versprechen, dass das in den nächsten 6 Monaten passieren wird. Aber wie gesagt, der Einstieg ist tatsächlich die jeweilige Ansprechperson aus dem Strategieforum.
Okay, also wir verlinken das in den Shownotes, dass Sie sich sozusagen da orientieren können und mal gucken können, mit wem Sie da einmal telefonieren wollen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben neue Einsichten, vielleicht ein paar praktische Tipps bekommen. Lassen Sie uns gerne Feedback da via E-Mail, Twitter, YouTube oder LinkedIn. Abonnieren Sie uns fleißig auf iTunes oder Spotify oder überall dort, wo man Podcasts hört. Und ich freue mich aufs nächste Mal.